Herzlich willkommen zu Schlagbeit Ausgabe 70. Wir sind inzwischen langsam ins neue Jahr reingekommen. Es ist schon Mitte Januar. Die DEL ist wieder im ganz normalen Rhythmus mit 2 Spielen pro Woche, zumindest zumeist. Und darüber müssen wir natürlich reden, denn die Haie haben unter anderem am letzten Wochenende 2 Spiele bestritten. Hallo Markus.
Hallo Tube.
Und ich glaube, wir können es schon mal vorweg sagen, bevor wir alle anderen Themen hier ranholen. Wir waren ja etwas kritisch letzte Woche. Und was passiert, wenn wir etwas kritisch sind? Das geht nach hinten los. Das ist in dem Fall natürlich positiv.
Ja, das ist im Endeffekt eigentlich was Gutes, ne, was dann dabei rauskommt. Und ich glaube, wir haben ja auch die eine oder andere Nachricht dazu bekommen, dass wir doch jetzt ab sofort immer, auch was unsere Tipps angeht, ein bisschen zurückhaltender sein sollen.
Ja, defensiver tippen für offensivere Ergebnisse. Ob das alles so 1:1 stimmt, da werden wir dann später drüber sprechen. Aber wir starten natürlich wie immer mit der Jugend. Da gab es am Wochenende auch wieder Spiele natürlich. Die U20, die war zu Gast in Landshut. Landshut war die Woche davor zu Gast in Köln, hat beide Spiele verloren. Jetzt hat man sich revanchiert von Seiten der Junghaie und hat gesagt, okay, wenn ihr gute Gäste wart und die Punkte dagelassen habt, machen wir das eben auch, verlieren wir halt einfach auch beide Spiele. Schade, aber ist so. Am Samstag gab es ein 4:3 für Landshut, am Sonntag ein 2:1 für den EVL.
Überraschend, oder?
Ich weiß es nicht, das ist immer so eine Sache bei diesen bayerischen Vereinen, ne? Gerade wenn die zu Hause spielen, wie viele Spieler haben die dabei, die im Zweifelsfall bei den Profis in der DEL2 schon aushelfen, die dann aber eben aufgrund dieser DEL2-Sachen nicht mit auf die Auswärtstouren gehen, aber bei den Heimspielen, wenn die Profis selber zu Hause spielen, dann eben natürlich dabei sind, weil man das gut verbinden kann, ne?
Okay, das ist natürlich ein gutes Argument.
Muss man sich einfach anschauen. Ansonsten Landshut generell ja gar nicht mal so schlecht, wie der Blick auf die Tabelle sagt, sind Vierter. Alle Teams haben 18 Spiele, deswegen machen wir einen kleinen Abriss. Ganz vorne die U20 der Junghaie mit 41 Punkten, dahinter die Eisbären Juniors 35, die DEG 32, dann Landshut und Ingolstadt auf 4 und 5, jeweils 28 Punkte. Auf der 6. die Jungeisbären Regensburg mit 21, auf 7 der Schwenninger ERC mit 17 Punkten und auf 8 der KEV mit 14 Punkten. Und ja, das wäre natürlich ein schönes Duell in der ersten Runde der Playoffs, wenn es dann soweit kommen sollte. Junghaie gegen Krefelder e.V., also die jungen Pinguine quasi. Das wäre schön lokal, das könnte man natürlich auch gut besuchen, bis es soweit ist. Oh ja. Sind aber insgesamt noch 10 Spiele zu gehen. Aber am nächsten Wochenende kann man schon mal einen Vorgeschmack darauf bekommen. Denn am Samstag sind die Junghaie zu Gast in Krefeld um 17 Uhr. Und am Sonntag sind die Junghaie dann zu Hause gegen Krefeld um 12 Uhr. Da die Haie auswärts spielen, ist ein Doppel nicht möglich. Also wer Bock drauf hat, sich das anzugucken, um 12 Uhr in der KA2. Danach kann man dann quasi direkt Magenta einschalten um 14 Uhr, um dann die Profis in Nürnberg zu sehen. Und kleiner Ausblick auch schon mal auf das Wochenende danach. Da haben die Haie nämlich nur freitags ein Spiel in München und sonntags frei. Und da ist man samstags, 27.01., 17 Uhr zu Hause gegen Düsseldorf. Das wird wieder so ein Spiel, bei dem ich überlege, ob ich da bin. Wenn ich dann schon aus München zurück sein sollte, das wird ein bisschen knapp. Aber der Sonntag, der ist natürlich dann sehr interessant. Dann gibt es das Rückspiel da nämlich in Düsseldorf am 28.01. um 11 Uhr in der Bremstraße. Das war die U20. Dann gucken wir jetzt noch auf die U17. Bei denen sah es ein bisschen besser aus am Wochenende. Die hatten ein Heimwochenende gegen Ingolstadt, haben 2 Siege eingefahren mit 4:2 und mit 2:0 gegen den ERC. Auch da die Tabelle da natürlich, diese 14er-Gruppe noch ein bisschen unausgewogen. Da gibt es Teams, die haben schon 14 Spiele, da gibt es aber auch Teams, die haben erst 9 Spiele. Deswegen ist das alles noch nicht ganz so aussagekräftig. Die Junghaie mit 11 Spielen aktuell auf Rang 3 mit 22 Punkten. Da wird von hinten vermutlich die DEG noch an den Junghaien vorbeigehen können. Die haben 2 Spiele weniger, haben 4 Punkte weniger. Ansonsten kommt da von hinten erstmal nicht mehr so viel. Nach vorne ist aber auch nicht mehr so viel drin, denn Dresden und Mannheim sind doch schon ein gutes Stück enteilt. Gerade die Adler mit 6 Punkten aktuell vor Dresden und bei einem Spiel mehr und 3 Spiele mehr als die Junghaie, aber schon 14 Punkte mehr als die Junghaie. Also von daher ist man da wahrscheinlich so in der Range 3, 4, 5, 6, wo man sich als Junghaie in dieser U17-Liga dieses Jahr wahrscheinlich bewegt. Kleiner Ausblick aufs kommende Wochenende. Da, lass mich gerade gucken, da ist man zu Gast in Schwenningen beim Schwenninger ERC mit 2 Spielen am Samstag und am Sonntag, bevor man danach das Wochenende dann auch wieder auswärts ran muss. Da ist man dann für ein Doppelspielwochenende in Landshut. Also da kann man dann U17, U20 dann nicht mehr verbinden. Das haut dann nicht hin.
Nicht so ganz.
Lass mal die Jugend mal hinter uns, Markus, und ja, schauen mal in Richtung der Profis. Die hatten ein sehr schönes Wochenende mit 2 Siegen, mit insgesamt 5 Punkten. Wer hätte das vorher gedacht?
Ja, wir ja nicht, ne?
Nee, wir ja nicht, ja, eben.
Wir waren ja etwas zurückhaltender und ja, das Wochenende fing halt, ich will nicht sagen erwartungsgemäß an, weil beim Spiel in Bremerhaven, wenn wir uns mal von Drittel zu Drittel durchhangeln, das erste Drittel in Bremerhaven erinnerte stark irgendwie an das erste Drittel beim 4-0-Sieg in Mannheim. Es spielte eigentlich nur eine Mannschaft, Bremerhaven, die hatten nach dem ersten Drittel 14-4 Torschüsse und man musste ein bisschen Sorge haben, wo die Reise halt in diesem Spiel noch hingeht. Und auch im zweiten, also das zweite Drittel war zwar statistisch dann relativ ausgeglichen, leichte Vorteile für die Haie, 10-7 Torschüssen. Und man muss dann sagen, die Haie sind dann auch überraschenderweise in Führung gegangen. Die Torschüsse sprachen zwar für die Haie, aber irgendwie hatte ich das ganze Spiel über bis dahin nicht den Eindruck, dass die Haie wirklich so richtig gefährlich werden. Und man wartete eigentlich im Moment immer nur darauf, dass Bremerhaven endlich mal eine ihrer Großchancen nutzt. Und das haben sie halt nicht getan. Und dann hat Jason Bastard sich ein Herz genommen, während die Strafe gegen Jan-Lukka Senhen, die er zu dem Zeitpunkt abgesessen hat, ablief und hat dann kurz nachdem die Haie wieder komplett waren, dann zum 1-0 verwandelt, sehenswert durch eine Einzelaktion. Und das Spiel war meiner Meinung nach eigentlich komplett auf den Kopf gestellt zu dem Zeitpunkt.
Ja, definitiv. Ich habe mal gerade geguckt, was ich getwittert bzw. auf Instagram geschrieben habe nach dem zweiten Drittel. Jason Best stellt die Partie mit dem knapp Nicht-Shorty auf den Kopf. Das gibt hier gerade krasse Berlin-Mannheim-Vibes.
Ja, guck mal, siehst du,
hast ich habe es nach dem zweiten Drittel geschrieben. Ja, aber genau so war es ja auch, ne? Also es war bei weitem kein gutes Spiel der Haie. Die haben sehr viel zugelassen und ja. Verlass war auf die Wand, ne?
Ja, eigentlich wie immer, ne? Also was Tobi Anschluss an dem Spiel auch vor allen Dingen dann im dritten Drittel teilweise für Dinger dann da rausgeholt hat, also da kann man nur wiederholt, wie auch genug gesagt habe, den Hut vorziehen, ne? Wo man am Anfang der Saison halt Spieler wie Gregor McLeod, Alex Grenier und Justin Schütz halt gelobt hat, den Hut davor gezogen, kann man es jetzt halt reihenweise immer wieder nur bei Tobias Anschlischka machen. Ne? Also ich mag mir gar nicht überlegen, wo die Haie stehen wird, wenn Tobias Anschlischka nicht hinten drin stehen würde, beziehungsweise nicht so eine gute Form an den Tag legen würde zurzeit.
Wenn wir was Positives auf jeden Fall mitnehmen wollen, dann ist es natürlich das Unterzeitspiel der Haie in Bremerhaven. Da hat man es wirklich geschafft, ja, trotz 8 Strafen dann am Ende tatsächlich zwar den Ausgleich in Bremerhavener Überzahl zu kassieren, da kommen wir gleich natürlich noch zu, aber generell, ne, gegen das beste Powerplay der Liga, da mit einer 1 aus 8 rauszugehen, das ist gar nicht mal so verkehrt.
Ja, definitiv. Also man hat sich da, glaube ich, im Vorfeld taktisch auch was einfallen lassen, was funktioniert hat. Aber auch da wieder, ne, Tobias Anschlischka so als letzte Instanz in der Haie-Defensive hat natürlich dann auch seinen großen Anteil daran gehabt, dass es halt bis zu dem späten Ausgleich kein Powerplay-Tor für Bremerhaven gegeben hat.
Ja, der kam spät im letzten Drittel bei 58 Minuten gespielt. Es wagt nicht mehr in der 5 gegen 3, beziehungsweise war es ja teilweise dann sogar eine Ich weiß gar nicht, haben Sie Gudlewskis innerhalb der 5 gegen 3 schon gezogen? Ich glaube nicht. Ne? Sie haben ihn erst
Nee,
gezogen, als 5
danach.
gegen 4 war und dann 6 gegen 4 draus gemacht, ne?
Ja, als die Grenier-Strafe abgelaufen war, dann hat Popisch erst Gudlewskis gezogen und zum 6 gegen 4 dann, also quasi wieder die doppelte Überzahl wiederhergestellt.
Ja, aber keine Don Jackson-Eier.
Nee,
Ja,
also
hätte man 6 gegen 3
ich
draus
habe eigentlich auch
gemacht?
damit gerechnet, dass sie halt vorher machen schon, ne? Also dass sie halt auf 6 gegen 3 gehen, aber gut. Im Endeffekt kann man sagen, sie haben es ja dann doch richtig gemacht. Aber vielleicht, Mutmaßung, hätten sie das Spiel dann auch schon in der regulären Spielzeit drehen können. Aber das ist natürlich jetzt einfach nur Spekulation.
Muss natürlich korrigieren, ne? Eins aus sechs Unterzahlsituationen, weil zwei Strafen der Haie waren Doppelstrafen, die Bremerhaven auch bekommen hat. Von daher gab es da natürlich kein Unterzahlspiel. Aber was sagst du denn zu den Strafen dann am Ende von Grenier und von Best?
Ich weiß es gar nicht. Also eine von beiden, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, fand ich doch ein bisschen kleinlich.
Also Grenier war der
Die
Stockschlag
andere.
hinterm gegnerischen Tor. Und Jason Best hat aus der eigenen Zone das Ding mit dem Befreiungsschlag ins Fangnetz hinterm Bremerhavener Tor verfrachtet, was ja gemäß der Regel dann eine Spielverzögerung ist.
Ja, okay, dann also die Beststrafe, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Die Grenier-Strafe, ja. Können jetzt fast sagen, es passiert x-fach im Spiel, ne? Und wie oft wird es gepfiffen? Nicht genauso viel, nicht genauso oft. Von daher hätte ich darauf verzichten können, auf den Pfiff.
Hätte es am Ende was geändert, weiß ich nicht. Bremerhaven hat das dann am Ende wirklich richtig stark in Überzahl gespielt. Also die waren noch bei 5 gegen 3 schon kurz davor, den Ausgleich da zu machen. Und dann wäre es nochmal richtig heiß geworden. Am Ende dann nochmal mit der Überzahl, aber so dann eben bei 6 gegen 4 war es am Ende, nachträglich korrigiert, Christian Weise, der dann wohl noch irgendein Körperteil dran hatte am Schuss von Miha Werlitsch. Zum Ausgleich, wie gesagt, 1,57 vor dem Ende. Was allerdings nicht die Haie davon abgehalten hat, dann in der Overtime den Zusatzpunkt mitzunehmen, obwohl man wirklich selten in Scheibenbesitz war.
Ja, man mag selten in Scheibenbesitz gewesen sein, aber ich erinnere mich noch an das letzte Spiel gegen Bremerhaven, wo es in die Overtime ging, zurück. Und da waren die Haie ja eigentlich gar nicht im Scheibenbesitz. Und von da, also sie haben es im Endeffekt gar nicht so blöd angestellt in der Unterzahl, und haben dann halt diese eine Chance, die sich ihnen dann Boden hat, eiskalte Justin Schütz genutzt. Ne? Hat natürlich erheblich davon profitiert, dass, ja, wer war es, glaube ich, Jan Obers war es, glaube ich, der war ja stehend K.O. zu dem
Der war
Zeitpunkt
blau.
und
Er war komplett blau gelaufen, ja.
war halt auf der ganz anderen Seite, war halt an der Strafbanktür auf der ganz anderen Seite von den Spielerbänken und ja, hatte irgendwie auch keine Chance, wirklich zu wechseln. Und Justin Schütz hat die Chance halt erkannt, genutzt und sich dann sehenswert gegen zwei Bremerhavener durchgesetzt und dann ins kurze Eck vollendet und Gudlewskis keine Chance gelassen.
Ja, das war so ein Ding, wer es nicht gesehen hat, Gudlewskis versuchte das Spiel schnell zu machen, hatte die Scheibe abgefangen, hat allerdings dann Jan Obers angespielt, der wirklich ewig schon auf dem Eis war. Ich würde sagen, wahrscheinlich so eine Minute, was bei 3 gegen 3 wirklich viel ist, weil man da nur am Laufen ist. Und der hat versucht, noch abzudrehen, die Scheibe nochmal nach hinten zurück in die eigene Verteidigung zu bringen, aber da war Justin Schütz dann dazwischen. Hat dann nochmal den Verteidiger mit einer schönen Bewegung stehen gelassen und dann, wie der Markus schon sagte, sehenswert vollendet und da haben die Haie 2 Punkte beim Tabellenführer mitgenommen. Hätte man vorher nicht erwartet, hat das Spiel vielleicht nicht wirklich hergegeben, fragt am Ende aber natürlich auch keiner nach, ne?
Nein, natürlich nicht. Auf lange Sicht gesehen fragt doch keiner, wie du da gespielt hast und wie im Endeffekt in den Dritteln jeweils die Chancenverteilung war und so. Am Ende guckt jeder nur auf die Punkte, die man geholt hat oder die man vielleicht nicht geholt hat und dann heißt es ab zum nächsten Spiel.
Was man noch erwähnen sollte aus der Bremerhaven-Partie war, dass die Haie zwischendurch nur noch mit 5 Verteidigern gespielt haben. André Schuster nach einem Check im Mitteldrittel verletzt rausgegangen, hat dann eben auch das Spiel gegen Schwenningen nicht gespielt. Da gehen wir jetzt zu. Da hat dann Freddy Storm wurde dann einmal kurz umfunktioniert zum Verteidiger von Uwe Krupp. Hat Uwe Krupp dann später auch gesagt, ne, Freddy Storm hat das schon mal gemacht. Das war nicht das erste Mal für ihn, aber eben auch noch mal, und das haben wir später als O-Ton natürlich noch mal die Pressekonferenz auch gesagt, das war ohne eine Trainingseiszeit Verteidigung. Freddy Storm ist einfach kalt nach hinten gewechselt. Ja, und das können wir, glaube ich, vorwegnehmen, hat seine Sache da hinten richtig gut gemacht. Und auch schon mal vorwegnehmen, wenn wir die Verletzung von Schuster ansprechen, sollte man natürlich auch, was Uwe Krupp dann gesagt hat, wie gesagt, ihr hört das später auch, dass keiner der verletzten Verteidiger fürs nächste Wochenende zurückkommen wird, wahrscheinlich.
Ja, das klang in der Spielvorbereitung und glaube im ersten Drittel auf der Pressetribüne alles ein bisschen anders, weil da hörte es sich eher so an, als wäre André Schuster wohl fürs nächste Wochenende wieder eine Option. Aber nachdem wir Uwe Krupp dann gehört haben und ihn halt später hört, ja, ist das wohl nicht so. Ja. Aber
also er hat gesagt, um es vorwegzunehmen, Moritz Müller ist der Erste, der wieder zurückkommen wird nach dem Spiel am Freitag, wo er noch gesperrt ist in Berlin. Also in Nürnberg wird er dann wieder spielen, so vorher jetzt im Training nichts anderes passiert. Und bei den anderen muss man dann eben ein bisschen gucken. Und dann ist der Januar nämlich schon fast zu Ende und dann sind wir halt schon im Februar und dann kommen wir zu in den Zeitraum, wo man dann Nick Baelen so langsam wahrscheinlich wieder zurückerwarten kann.
Ja, egal. Zurückerwarten kann, aber trotzdem nicht mit 100% auf dem Eis.
Definitiv noch nicht mit 100%.
Jetzt x Wochen draußen und bis der bei 100% ist, wird es noch den
einen. Haben wir Playoffs. Ja, aber da kommen wir später auch nochmal zu. Wir haben ja drei Viertel der Saison jetzt rum. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die Partie gegen Schwenningen. Das Heimspiel, das 5:1. Und das, Markus, war eine der besseren Leistungen der Haie dieses Jahr zu Hause.
Ja, das kann man wirklich so stehen lassen. Es gab zwar immer mal wieder kleine Momente oder anders gesagt, nicht kleine. Man hatte jedes Drittel den Eindruck, bis zum Powerbreak war das so eine, naja, okay Partie. Also von den Haien jetzt, von Schwenning war ich über die meiste Spielzeit wirklich arg enttäuscht. Also da haben wir schon deutlich bessere Leistungen von Schwenning gesehen, vor allen Dingen halt auch zu Hause. Gut, auswärts ist natürlich immer was anderes, aber trotz alledem hätte man da von dem, was Schwenning die Saison schon geleistet hat oder gezeigt hat, deutlich mehr erwarten können. Und ab den Power Breaks in jedem Drittel hatte man so den Eindruck, die Haie nehmen das Heft in die Hand und waren dann auch meistens spielbestimmt und haben dann ihre Chancen auch, ich würde nicht sagen unbedingt sagen konsequent, aber sie haben sie halt zum richtigen Zeitpunkt.
Guck mal in die Drittel. Erstes Drittel, guter Start für die Haie, 11:5 Torschüsse. Das hatte dann Steve Walker auf der Pressekonferenz auch angesprochen. Ne? Sein Team ist nicht wirklich gut rausgekommen. Ich glaube, so Schwenning das erste Mal so richtig vor dem Haie-Tor, so die letzten 2-3 Minuten im Drittel gewesen. Ja. So gerade als ich die Drittelanalyse am Schreiben war, dachte ich, ja, muss ich jetzt gleich vielleicht nochmal umschreiben? Nein, musste ich nicht, weil nichts mehr passiert ist. Aber da
das fing dann Schwenning dann im zweiten Drittel machen.
Ja, genau. Da fing Schwenning dann an, so ein bisschen besser zu werden. Ne? Beide Teams in der Tabelle, wenn man sich das anguckt, fürs erste Drittel relativ weit vorne. Schwenning sogar die meisten Tore in der Liga im ersten Drittel, auch immer noch, auch nach dem Spiel. Die Haie da irgendwo im Mittelfeld auf Rang 8, wenn ich das richtig sehe, genau. Und ja, trotzdem geht man in Führung durch Louis-Marc Aubry mit seinem ersten Treffer am heutigen Tag. Assist von Pat Seeloff, das war relativ schön rausgespielt. War dann auch das sichere 1:0 und somit ging es dann in die Drittelpause. Und ich glaube, wir haben in der ersten Drittelpause schon über Eriksson gesprochen, ne?
Ja, haben wir, weil der machte für mich von Anfang an einen sicheren Eindruck. Also es war nicht der Eriksson, den man auch kennt. Also nicht nur Schwenning an sich, sondern Eriksson halt auch der, ich weiß nicht, wie hast du es ausgedrückt nachher?
Ja, da hat man irgendwen in Eriksson-Kostüm ins Tor gestellt. Ja,
danke. Ja, also das war ein bisschen komisch, muss man so zu sagen.
Also wirklich teilweise an der Scheibe vorbeigeschlagen, wenn sie bei ihm am Schläger lag oder Richtung Tor kam. Ja, du hast am Anfang bei einer Situation gesagt, Er hat angetäuscht. Ich habe es dir zu dem Zeitpunkt noch geglaubt. So 10 Minuten später hätte ich dir das nicht mehr geglaubt.
Ja, gut, ja. Sagen wir mal so, er hat es wahrscheinlich gut verkauft, keine Ahnung. Aber, ja. Aber abgesehen davon, er wirkte halt über das ganze Spiel meiner Meinung nach unsicher. Er hat auch Rebounds zugelassen, die man eigentlich von ihm so gar nicht kennt. Und kommen gleich auch zu, halt Gegentore geschluckt, wo man sich fragt, oh, das ist aber keine typische Eriksson-Leistung gerade gewesen.
Ja.
Also das 1-0, da konnte er jetzt wenig machen. Es war ja ein Schuss von der blauen Linie von Pat Seedorf, der dann in den Verkehr vorm Tor geraten ist. Und da stand ja unter anderem Aubry, dann weiß ich nicht, wer es noch war, glaube ich, Kamera war es, glaube ich.
Grenier war auf jeden Fall schon auf dem Eis mit.
Ja, der hatte den Pass zu Seedorf gespielt.
Genau, richtig. Ja. Also das war so im Wechsel begriffen, ne? So gerade so zwischen erster und zweiter Reihe.
Ja, und dann hat er halt aus dem Verkehr raus den Abstauber dann noch hoch ins Tor verwandelt. Konnte Eriksson jetzt relativ wenig machen, weil die Scheibe halt vom Verteidiger, glaube ich, geblockt worden ist. Und dann Aubry halt auf die Kette gefallen. Da muss man halt auch sagen, da stand Aubry dann halt auch genau richtig. Ne? Und hatten wir über die letzten Wochen immer so die Heil, dass sie nicht in diese gefährliche Zone kommen und vorm Tor halt sich auch behaupten können. Da waren sie halt zu zweiter gegen einen Schwenninger. Und die Scheibe fiel dann auch mal gut. Und die Haie konnten es dementsprechend nutzen.
Nochmal die Zahlen gerade korrigieren. Ich hatte gerade eben nur die Zahlen von den Heimspielen irgendwie gefiltert. Schwenning trotzdem weiterhin bestes Team in der Liga im ersten Drittel, aber 40 Tore sind es natürlich schon. Die Haie auf 10 mit 28 Toren, aber das ist so im Dunstkreis bis Platz 7, da sind es 30 Tore. Platz 13, 26 Tore, also da so im hinteren Mittelfeld, sag ich mal, wo die Haie da liegen. Und dann kommt das zweite Drittel und da ist Schwenning das schlechteste Team der Liga. Und vor der Partie zweitschlechtestes Team der Liga, die Kölner Haie. Und so sah das auf dem Eis dann auch aus.
Ja, das war aber weite Strecken kein schön anzusehendes Drittel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem auch da wieder bis zum Powerbreak, da hatte man da den Eindruck, irgendwie hat Schwenning Vorteile. Gehabt.
Die Haie haben Fehler gemacht, ne?
Ja, und das ist es halt. Also die Schwenninger Vorteile resultierten halt nicht daraus, dass Schwenning jetzt die Haie irgendwie an die Wand gespielt hätte oder ordentlich aufs Tempo gedrückt hätte, sondern das, was im ersten Drittel bei den Haien gut funktioniert hat, nämlich sie hatten Tempo im Spiel, sie hatten gute Breakouts, die Aufbaupässe sind gekommen, die Pässe sind generell auf die Kette gekommen und konnten halt auch ein gutes Transition-Game spielen. Das war im zweiten Drittel halt, wie wir es alle kennen, nicht mehr da. Und das lag weniger an Schwenning und mehr an den Haien. Und das hat ja auch Freddy Storm im Interview nach dem Spiel dann auch nochmal gesagt, dass sie halt im zweiten Drittel Schwierigkeiten hatten und sie sich das Leben halt wieder mal selbst schwer gemacht haben.
Ja.
Und sei es defensive, also keine passende Zuordnung in der Defensive, schlechte Pässe hinten raus und dass du halt nicht den Fuß aufs Gaspedal bekommst. Und das hat Schwenning halt dann einfach gemacht. Und daraus resultierten dann auch 2, 3 richtig gute Chancen für Schwenning, wo man sich dann bei Tobias Anschitzka wieder bedanken kann, dass es nicht zum Ausgleich gekommen ist.
Es kam anders. Es kam das 2-0 kurz vor Drittelsirene, eine gute Minute vor der Sirene durch Justin Schütz. Ein bisschen aus der Entfernung, guter Screen vor Eriksson, der wird von dem Schuss nicht viel gesehen haben, bis er im Netz gezappelt hat.
Er hat gar nichts gesehen.
Ja, und da musste ich dann neu schreiben, weil da war der Text nämlich eigentlich tatsächlich schon fertig. Aber es gab ja noch eine gute Minute Zeit, um da was umzuschreiben, bis die Drittelpause dann anfing. Und dann gehen wir ins dritte Drittel. Und ich hatte es im Vorbericht drin, bestes Drittel der Haie, aber direkt dahinter irgendwo schon Schwenningen. Das sind sie jetzt nach der Partie nicht mehr, aber vorher waren sie eben in dieser Tabelle auf Rang 2, allein was die geschossenen Tore angeht, was die Differenz angeht, sind sie sogar immer noch auf 2. Und Schwenningen nutzt direkt zu Beginn des Drittels das Powerplay zum Anschlusstreffer.
Ja, sie haben halt 2 Gegebenheiten genutzt. Ne? Einmal die schwache Unterzahl der Haie und zum anderen frisches Eis.
Ja, haben das gut gemacht. Trivelato dann mit dem Anschlusstreffer und danach kann man auch wieder sagen, ne, bis zum Powerbreak war eigentlich nur Schwenningen. Und das war der einzige Zeitpunkt in der Partie, wo ich tatsächlich mal kurz gedacht habe, ja, die Partie kann jetzt kippen.
Ja, vor allen Dingen, es machte dann wieder den Eindruck des gewohnten Eilverhaltens im dritten Drittel, wenn man führt, man verwaltet.
Ja, genau.
Man spielt wenig aktiv nach vorne. Das, was nach vorne geht, sind dann Einzelaktionen, um dem Rest dann die Chance zu geben, zu wechseln, sich wieder in Position zu bringen. Aber so wirklich Aktionen zum Tor und Gefahr und Spielerisches war halt nicht mehr da in den ersten Minuten.
Ja.
Und da musste man, wie du zu Recht sagst, echt Sorge haben, ob der knappe Vorsprung gehalten werden kann, was die Heine Vergangenheit auch bewiesen haben, dass sie es können. Aber auch das klappt halt nun mal nicht immer. Und lass irgendeinen abgefälschten Schuss oder eine Scheibe blöd springen und dann stoppt ein Schwenninger vom Tor ab und dann steht es halt 2-2. Ne? Und das haben, also im Endeffekt haben es die Heilern trotzdem gut gemacht. Also sie haben jetzt nicht die wahnsinnig großen Chancen zugelassen, aber eine gewisse Unsicherheit schwamm dann immer wieder mit. Und dass dann die Haie ihr erstes und einziges Powerplay war es, glaube ich, im ganzen Spiel.
Yep.
Ja, war es dann.
Und es war direkt nach dem Powerbreak, ne?
War das direkt danach oder war das davor?
Nee, es war die Strafe, kam und mit der Strafe kam das Powerbreak.
Okay, gut, ja, das ist natürlich dann nochmal eine Auszeit von Powerplay, ist natürlich auch super, so eine geschenkte Auszeit, von daher. Aber das haben die Haie dann halt gut gemacht, ne? Und Aubry konnte dann zum 3-1 einnetzen.
Umgestellte Powerplay-Formation, ne?
Ja, was hat Uwe Krupp dazu gesagt? Sie haben halt umgestellt, das Powerplay. Du hast, glaube ich, während des Spiels gesagt, jetzt wird die sichere Variante gefahren. Es war halt die erste Reihe.
Genau.
Und dann war zusammen, dann waren in der Verteidigung, waren Dietz und Storm waren halt mit drauf. Ne?
Nee, Storm ja, nicht, ne? Genau. Dietz und Austin, glaube ich, aber.
Was Austin?
Auf jeden Fall, also es waren auf jeden Fall zwei Verteidiger, drei Stürmer auf dem Eis und der Sturm war ganz klar die erste Reihe, da war kein Grenier mit dabei, da war kein McLeod mit dabei, die wären dann wohl im zweiten Block gekommen, nehme ich an, aber das brauchte man ja dann gar nicht mehr, ne? Weil das hat 15 Sekunden gedauert, bis Aubry zum zweiten Mal an diesem Tag eingenetzt hat.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir Eriksson halt das erste Mal auch schon so richtig nicht gefallen beim Gegentor. Ne? Also bei den ersten beiden Gegentoren kann man ihm jetzt nichts ankreiden, aber da habe ich schon gedacht, also klar, Aubry zieht von der Seite da vors Tor, die Schwenninger Spieler im Slot sehr passiv und weit weg von ihm, lassen ihn da gewähren. Und ich glaube, es war dann im Endeffekt der dritte Nachschuss, der dann halt im Netz gezappelt hat.
Da war das 3-1. Für die Haie, es dauerte 30 Sekunden ungefähr Netto-Spielzeit, bis dann Alex Grenier einmal durchgeladen hat und das 4-1 erzielt hat. Und dann natürlich noch die schönste Geschichte. Ja, die schönste Geschichte des Spieltags. Im Prinzip Håkon Händelt am Ende noch mit seinem ersten Treffer im Haie-Trikot zum 5-1, 3,5 Minuten vor dem Ende.
Da war das
Ding dann komplett durch, ne?
Wir haben auch
Bildmaterial zugeschickt bekommen von dem Tor, von den Rängen haben wir natürlich an Håkon Händelt direkt weitergeleitet. Kann ich, glaube ich, sagen, er hat sich sehr gefreut, dass er noch mal eine andere Perspektive als die aus dem Fernsehen und was weiß ich, was er noch alles für Perspektiven schon hatte, aber die hatte er wohl noch nicht. Direkt aus der Südkurve, cool. Direkt von hinterm Tor.
Ach ja, guck mal, das ist natürlich auch schön.
Genau. Jetzt haben wir über das Spiel die ganze Zeit gesprochen, Markus, und haben es vorher schon angerissen, ohne jetzt drauf einzugehen. Freddy Storm, Verteidiger.
Ja, Prinz Freddy.
War es nicht der König bei den Haien? König Frederik von Dänemark?
Ja, irgendwie sowas, wurde er dann geadelt nach dem Spiel, ne? Und er selbst hat ja auch, glaube ich, gesagt, für ihn war es relativ einfach, weil halt sein Partner in der Reihe, Stan Dietz, eben das Spiel halt sehr leicht gemacht hat, er hat gesagt, ne? Also das hat halt sehr gut gepasst, die beiden miteinander. Und da kann man auch dann, ziehe ich wieder den bekannten Hut vor der Leistung von ihm, ohne einmal Verteidiger trainiert zu haben, dann in die Rolle zu springen und dann so ein gutes Spiel abzuliefern, defensiv wie offensiv. Respekt davor.
Ja, nur an seinem Schlagschuss hat er lange nicht mehr geübt, als er Stürmer war.
Ja, gut.
Den einen, den er versucht hat, Ich erinnere mich noch dran, der ist ihm leider komplett misslungen, aber das hatte dann so ein bisschen was von, kann man bei dem 5:1 natürlich drauf gucken und sagen, ja, das ist dann so, wenn du lange nicht mehr Verteidiger gespielt hast, ne?
Ja, gut, da kann man dann drüber scherzen, irgendwo darüber hinwegsehen. Und ich glaube, das ärgert ihn auch nicht zu sehr.
Nee, glaube ich auch nicht. Ihr hört ihn am Ende noch im Interview, im O-Ton. Und wie gesagt, Uwe Krupp hat ihn über den grünen Klee in der Pressekonferenz gelobt. Das wie immer am Ende hinten dran. Robin van Kalster war wieder mit dabei, war als 13. Stürmer auf dem Spielberichtsbogen, hat aber keine Eiszeit in der Partie bekommen. Ja, kann man natürlich immer spekulieren, inwieweit, wie fit er dann wirklich war, ob es dann am Ende dann nicht nötig war, beim Spielstand ihn zu bringen, oder ob man dann hätte sagen können, nach dem 5:1 so 1:2 Wechsel kann man noch machen, dann ist er aber knapp 60 Minuten lang kalt draußen gesessen. Ist immer so eine Ermessenssache, ob man das dann macht oder nicht, wenn man ihn nicht von Beginn an ordentlich mit in die Rotation mit einbezieht. Hast du noch ein Thema zu den beiden Spielen, Markus?
Ganz kurz dazu noch, dann frage ich mich, warum sitzt er überhaupt umgezogen auf der Bank dann? Also, aber gut.
Naja, wer weiß, was passiert wäre in letzter Zeit, waren wir dann teilweise fünf Verteidiger, weil wir nicht die Möglichkeit eines siebten Verteidigers auf der Bank hatten, weil wir nicht genug U-Spieler auf dem Spielberichtsbogen hatten als Haie, ne?
Ja, es ist halt, wie es ist. Habe ich noch was zum Spiel?
Zu beiden, entweder zum einen oder zum anderen, ne?
Schwenningen, Heimspiel, ausverkaufte Halle, also.
Ja.
Also zu diesen Zuschauerzahlen, zu dieser Entwicklung und zu dieser Euphorie, da kann man echt, da findet man schon keine Worte mehr für, ne? Also wenn man, glaube ich, in den Jahrbüchern guckt und sucht nach einem Spiel gegen Schwenningen in der Hauptrunde, was ausverkauft war bis auf den letzten Platz, ich glaube, da findet man genau null Einträge.
Ja, mit einem Schnitt inzwischen von 16.901 Zuschauer pro Begegnung, in 21 Spielen schon über 354.000 Zuschauer da gewesen. Jetzt gucke ich mal gerade 120, 190. Ja, das ist so ungefähr das, was die letzten fünf zusammen bringen, ne? Vielleicht nicht ganz, aber das dauert dann noch ein oder zwei Heimspiele, dann ist das so, und fünf Heimspiele gibt es ja noch. Also die 400.000er Marke werden die Haie auf jeden Fall schaffen.
Ja, das ist absolut beeindruckend, und auch da Respekt an die Ticketing-Abteilung, aber auch Danke an alle, die dann zu den Spielen kommen und die Haie unterstützen. Von daher kann ich mal applaudieren. Super.
Ja, aber bitte nicht so applaudieren, wie die Eventis das dann nach den Niederlagen teilweise machen, ne?
Nein. Das lassen wir mal außen vor. Und das mit den Zuschauerzahlen, du hast ja gerade die fünf Heimspiele angesagt, die noch kommen, dann müssen wir mal gucken. Also das nächste ist halt am 30.01. gegen Fishtown. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie voll es da wird. Aber dann hast du halt noch Iserlohn zu Hause, Frankfurt, mal gucken, dann kommen noch die Eisbären und die Adler. Also das wird schon noch das ein oder andere Mal richtig voll werden.
Ja, das Problem ist, das sind alles nicht ganz so die besten Tage, ne? Dienstags, okay, Karnevalsdienstag gegen Iserlohn ist halt Karnevalsdienstag, gegen Frankfurt Freitagabend, das Ding wird rappelvoll, bin ich mir ziemlich sicher. Und Berlin ist dann so ein undankbarer Mittwoch, ne? Also da müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, die 400.000, ne, 10.000 pro Spiel werden da locker kommen. Würde ich fast sagen, bei den vier Partien, die jetzt schon im Vorverkauf sind, gegen Bremerhaven ist der Oberrang 1 schon fast ausverkauft, ne? Also ja. da geht die nächsten Tage der Oberrang 2 in Verkauf, und das Ding ist noch 2 Wochen weg.
Ja.
Ne? Also das wird alles funktionieren. Iserlohn, jetzt ist noch viel da, die sind aber auch noch nicht so lange im Verkauf. Gegen Frankfurt ist schon der Oberrang 2 im Verkauf, komplett. Ne? Also von daher, allein diese beiden Spiele, Bremerhaven und Frankfurt, werden fast reichen, um an die 400.000 zu kommen. Deswegen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Dann gucken wir doch jetzt mal einen Blick auf die Tabelle. Aber wir haben es eben schon gesagt, 2 Punkte beim Spitzenreiter entführt haben die Haie, die Fischer und Pinguins. Die grüßen immer noch von der Tabellenspitze, 2 Punkte vor den Eisbären Berlin. Da fahren die Haie Am Freitag hin gehen wir natürlich gleich noch drauf ein. Auf 3 die Straubing Tigers, auf 4 der ERC Red Bull München, 5 Schwenningen, 6 Haie, 7 Wolfsburg, 8 Ingolstadt, 9 Mannheim. Ich würde sagen, lass mal erstmal bei den 9 bleiben. Und nehmen wir die ersten beiden vielleicht noch mal ein bisschen raus. Bremerhaven und Berlin, die haben sich ein bisschen abgesetzt. Straubing ist irgendwo so in der Mitte dazwischen. Aber dann von München bis Mannheim sind es 6 Punkte zwischen Platz 4 und Platz 9. Das ist ein 6-Punkte-Wochenende. Und du kannst einen ganz schönen Sprung machen momentan, ne?
Ja, das sagen wir ja schon seit Wochen, ne? Dass es halt dieses dichte Mittelfeld gibt und du mit einem perfekten Wochenende da ja einen guten Sprung nach vorne machen kannst, aber auch mit einem schlechten Wochenende mal einige Plätze verlieren kannst. Und wir kommen jetzt dann endgültig in die Phase, wo man keine Punkte mehr liegen lassen darf. Ne? Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Aufnahme schon gesagt, oder wir hatten es am Wochenende gesagt, wo wir uns in der Halle gesehen haben, dass du halt und dass jetzt die Spiele du halt nichts liegen lassen darfst und du jeden Punkt mitnehmen musst, egal wie.
Ja, gucken wir gleich dann aufs nächste Wochenende der Haie natürlich auch nochmal am Ende drauf. Aber klar, eine 64, 63, 62, 60, 58, 58, das ist echt ziemlich eng. Und dann macht's nämlich den Cut, deswegen kannst du bei 9 im Prinzip sagen, die ersten 9 werden auf jeden Fall in den Playoffs sein. Dass da noch jemand von rausfliegt, glaube ich nicht, denn mit Platz 10 beginnt schon der Abstiegskampf. Auf 10 die Nürnberg Ice Tigers mit 46 Punkten, dahinter Frankfurt 45, Augsburg 41, Düsseldorf 41, Iserlohn 37. Und Iserlohn hat sich zuletzt da wieder richtig rangearbeitet. Wenn die den Lauf noch ein bisschen halten können, wird's eng für Düsseldorf und Augsburg. Nürnberg und Frankfurt, ja, die kämpfen um Platz 10, müssen aber auch aufpassen, dass sie dann bei einer Niederlage nicht direkt wieder mit unten reinrutschen. Also von daher, da ist dann auch unten im Abstiegskampf einiges mit drin. Und wie gesagt, dann sind so 12 Punkte bis zu Platz 9 von Platz 10 aus. Die sind dann schon echt eine Welt. Ne? Das ist der größte Unterschied, den wir momentan irgendwo in der Tabelle haben. Es kämpft im Prinzip einer der letzten 5 noch um die Playoffs und die ersten 9 kämpfen im Prinzip nur noch um die Platzierung, glaube ich.
Ja, so lässt sich die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt lesen. Was man halt beachten muss, auch ist Frankfurt jetzt nach dem Trainerwechsel hat natürlich erstmal sich ein bisschen Luft verschafft mit den 2 Siegen.
Ja, und gerade gegen Nürnberg, ne? Gerade im direkten Duell. Der war wichtig. Ja,
genau. Und da unten kommen jetzt, glaube ich, die nächste Zeit noch einige direkte Duelle. Ne? Ich glaube, es ist gar nicht so lange hin, bis halt Iserlohn zu Hause gegen Düsseldorf spielt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, da wird es richtig zur Sache gehen. Und ich glaube, da wird der Seilersee brennen, wie man so schön kennt.
Gucken wir doch mal, wann das soweit ist. Nürnberg hat jetzt ihr NRW-Wochenende. Ne? Also die spielen erst in Düsseldorf und dann zu Hause gegen die Haie.
Das ist auch ein wichtiges Spiel, ne? Nürnberg gegen Düsseldorf. Also.
Ja. Sonntag, da immer noch nicht. Wann haben wir das denn? Am 28. Januar, an dem Sonntag, wo die Haie spielfrei haben, da ist Iserlohn gegen Düsseldorf.
Guck mal, in 11 Tagen.
Also das heißt, wo die Haie spielfrei haben, die Haie haben einfach das Spiel verlegt, dann auf den Dienstag, den 30. Da ist Rest der Handball-EM in Köln, ne? Und dann ist das eine Partie, die einfach mal 2 Tage nach hinten gerutscht ist. Aber ich kann schon mal sagen, ne, wir haben ja die Pause noch Anfang Februar nach dem Spiel in Schwenningen von knapp 10 Tagen, diese kleine Länderspielpause. Da werden wir uns mal wieder hinsetzen wie letztes Jahr und sagen, was wir noch für Punkte erwarten von den Teams und wie dann unsere Abschlusstabelle aussehen wird, in der Hoffnung, dass es am Ende dann so tut, wie wir das gerne hätten.
Schauen wir mal, was es da so tipptechnisch gibt und wie dann das Endranking aussehen wird.
Aber du hast es gesagt, Frankfurt, du hast, glaube ich, gerade nur den Trainer angesprochen, wenn ich es richtig
habe. Ja, ich habe gerade erstmal nur den Trainer.
Genau, du kannst natürlich auch den neuen Goalie ansprechen, Hudacek. Du kannst natürlich auch Lauritzen, den neuen Verteidiger, ansprechen. Also Frankfurt hat nochmal richtig alles dafür getan. Jetzt, um dann nicht weiter runterzurutschen, wie gesagt, hat direkt zumindest punktetechnisch und auf dem Eis sah das gut aus. Die Punkte sind da, der Anschluss zu Platz 10 ist wieder da, man ist nicht weiter unten reingerutscht. Gibt das weiter 0-Punkte-Wochenende, dann steht man 2 Punkte vor Iserlohn, ne?
Ja, es ist ja unten genauso wie im dichten Mittelfeld. Ne? Mit einem perfekten Wochenende kannst du jetzt keinen so riesigen Sprung machen, aber es kann sich halt alles so eng zusammenschieben, dass es kann halt sein, dass du am letzten Spieltag da stehst und nicht weißt, wer von den fünf in der Liga bleibt.
Ja, oder ob alle in
Kann
der Liga
passieren.
bleiben, das weißt du ja sowieso noch nicht dann, aber.
Ja, natürlich, aber wer dann zittern muss, ob es halt runtergeht oder nicht. Ja. Und die anderen können dann ja entweder beruhigter in die Sommerpause gehen und einer von denen wird halt noch in die Pre-Playoffs reinrutschen. Ne? Von daher, also da eine Prognose abzugeben, ne? Wer am Ende wo landet,
Nee,
super schwierig.
das macht keinen Sinn. Was ich noch gerade sagen kann, wer noch Bock hat, weil mir das gerade noch mal wieder auffällt, wenn im Tag, wo die Haie nicht zu Hause spielen, am 28.01. mal gucken will, was so in Krefeld abgeht, die spielen an dem Tag zu Hause gegen Freiburg.
Oh ja, in Krefeld ist die Luft auch, oder die Luft sei schon, die Stimmung ist jetzt auch nicht gerade so geil. Also.
Nein, nicht wirklich. Von daher, wer
Aber
da
es
Lust
gibt
hat.
andere Standorte, da ist die Luft, ich sag schon wieder Luft, da ist die Stimmung noch wesentlich schlechter, ne? Schöne Grüße nach Bietigheim.
Da ist die Luft zum Schneiden dick, ne?
Ja, besonders gestern nach dem 1:7 gegen Selb zu Hause.
Aber lass doch nochmal in der DL bleiben. Gibt es denn noch irgendwas, was dich jetzt so großartig verwundert in der Liga? Also wir haben jetzt, wie gesagt, 38 Spiele. Das ist ein Spieltag vor drei Viertel der Saison. Und es ist so durchgetaktet tatsächlich dieses Jahr, dass wir ganz wenig Verschiebungen haben. Aktuell alle Teams bei 38 Spielen. Das heißt, man kann es wunderschön sich angucken. Ich glaube, jeder hat gegen jeden drei Spiele schon gemacht, dass wirklich die vierte Runde ungefähr gleich ist. Ich glaube, ein oder zwei Verschiebungen gibt es da, dass man schon alle vier Spiele gegen den Gegner gemacht hat. Aber ansonsten ist das mal wirklich eine gut durchgetaktete Runde gewesen bisher, ne?
Also in der Liga verwundert mich nichts mehr, um das mal vorneweg zu sagen. Aber was halt richtig schön ist, halt diese, man kann nicht sagen, diese komplette Ausgeglichenheit der Liga, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, es ist an allen Ecken und Enden, es ist spannend, es ist noch nirgendwo eine Vorentscheidung getroffen. Du hast gerade schon gesagt, also im Grunde kann jeder jeden schlagen oder hat schon mal jeden geschlagen. Es werden jetzt noch wirklich interessante Wochen und hoffentlich dann noch interessantere Playoffs. Von daher.
Okay, ich frage anders. Wenn du dir jetzt ein Team raussuchen müsstest aus dieser Tabelle, wo du sagst, darüber würde ich gerne eine Minute sprechen, dann mach das jetzt.
Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten über Mannheim reden, über deren Saison, wie die gelaufen
Ja,
ist, ne?
mach.
Und dass ich super, super enttäuscht bin eigentlich, ne? Aber was wir halt bei Mannheim jetzt nochmal kurz sagen müssen, ist eine wichtige Personalentscheidung jetzt gerade. Tyler Ennis hat seine Karriere nämlich beendet und der war ja wieder im Aufbautraining eigentlich und ist dann jetzt ans Management rangetreten mit dem Wunsch, den Vertrag aufzulösen, die Karriere zu beenden. Ist natürlich auf dem Eis jetzt ein herber Verlust für die Adler, weil war als Nachverpflichtung, als Leistungsträger eingeplant und hat ja in Ansätzen auch gezeigt, was er kann. Dadurch geht den Adler natürlich auch mit einer Ausländerlizenz verloren. Können jetzt, glaube ich, noch, sie haben, glaube ich, noch eine offen. Weil sie haben 10-10 vergeben, genau. Und können jetzt noch eine ziehen. Sollen wir mal gucken, was sie denn dann da machen oder ob sie da was machen nach dem.
Ein Monat ist noch Zeit bis zum 15.02. Die Wechselfrist innerhalb der Liga ist natürlich seit Ende Dezember, also wirklich seit Jahreswechsel durch, aber bis 15.02. kann da natürlich noch von außerhalb in die Liga wechseln, wer möchte oder eben dann halt auch noch raus. Wenn du
Ja, und da
Mannheim
kommen wir jetzt.
sagst, wenn du Mannheim sagst, ich überlege ja tatsächlich zwischen zweien, aber ich gehe, glaube ich, immer noch mit Schwenning.
Ja, das ist
Schwenning,
halt die positive Überraschung,
genau, es
ne?
ist die positive Überraschung. Schwenningen nach dieser Vorbereitung, wo wir sie alle, und zwar, ich meine wirklich alle, die getippt haben, mehr oder weniger im Abstiegskampf gesehen haben. Ja, und ich rufe mir das gerade mal auf nebenbei, dauert einen kleinen Moment, aber ja, alle haben sie im Abstiegskampf gesehen. Die haben immer noch die beste Heimbilanz der Liga. Ja, wenn man sich die Heimspiele anguckt, hat Schwenningen 46 Punkte, München 42, Bremerhaven 41, Straubing 40. Und das sind ja sonst, gerade Straubing ist ja sonst so ein Garant dafür, dieses Ding zu holen. Zu Hause ganz stark, auswärts haben wir jetzt gesehen, nicht ganz so, aber das ist eben auch der Grund, warum sie nur auf Platz 5 in der Tabelle sind und nicht noch weiter vorne. Hätten die mal so 8, 9 Punkte mehr auswärts geholt, da wäre man eben in den Top 4 mit drin. Und ja, das ist fast möglich. Da hat Steve Walker wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet. Und wer weiß, was dann nächstes Jahr noch möglich ist. Er hat ja seinen Vertrag schon verlängert. Und wir wissen alle aus diesen Jahren, wo es am Ende dann vielleicht unten noch mal gegen den Abstieg ging oder man als Wild Wings als schwaches Team eher mal Richtung Playoffs wollte, was da teilweise auch für Geld locker gemacht worden ist in Schwenningen. Und wenn Walker da jetzt vielleicht noch so 2, 3 Schlüsselpositionen ersetzen kann, qualitativ verbessern kann, dann kann Schwenning das auch vielleicht nächstes Jahr noch halten.
Ja, also man sollte Schwenning auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ne? Also sie haben diese Saison gezeigt, zu was sie imstande sind, ne? mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, und die sind bei weitem nicht schlecht. Und ja, vielleicht zu Recht, also wenn da noch ein 2, 3 Stellschrauben gedreht wird, ne, dann kann für Schwenning noch einiges mehr drin sein.
Ja, also Schwenning von den Experten bei uns im Preseason-Ranking auf Rang 12 mit einem Durchschnittsplatz von 11,5.
Ja, also was das Ranking von vor der Saison angeht, haben sie wahrscheinlich positiv gesehen den größten Sprung gemacht. Ein anderes Team hat jetzt vielleicht
Bremerhaven aktuell den größten Sprung.
Echt, Bremerhaven? Okay. Ja,
von 8 auf 1 aktuell, aber das ist beides ähnlich, ne?
Gut, ja, gut. Bremerhaven ist nochmal was anderes. Also, okay, dann haken wir kurz da. Also Bremerhaven, die belohnen sich jetzt eigentlich diese Saison für das, was sie schon seit Jahren gesät haben. Und da muss man halt im Hinblick auf die nächste Saison gucken, wie es halt dann weitergeht, ne? Ohne Thomas Popisch und ohne Alfred Prey in den entscheidenden führenden Positionen. Ne? Also da darf man gespannt sein, wo dann die Reise zukünftig für Bremerhaven hingeht. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, also ein Team, was jetzt von der Saisonprognose her richtig schlecht da stand und jetzt positionstechnisch ist es jetzt kein großer Sprung, aber trotzdem spielt Augsburg besser, als man es hat erwarten können.
Ja. Ne?
Weil wir hatten ja vor der Saison, ich glaube, durch die Bank weg, alle in der Liga gesagt, das ist eigentlich nur ein ja, geringfügig verbesserter DEL-2-Kader und die werden abgeschlagen letzter sein, die werden nichts zu melden haben mit dem Torwart, gespannt, werden die auch nichts reißen. Und sie stehen jetzt auf Platz 12, sie stehen 4 Punkte, sind es nur bis auf Iserlohn, aber trotzdem, Augsburg ist immer wieder für eine Überraschung gut und spielt in den seltensten Fällen schlecht. Und verliert die Spiele meist ja mit einem Tor oder weil halt die Scheibe für den Gegner springt und nicht für einen selber. Ne? Und vor allen Dingen zu Hause haben sie halt schon einiges gezeigt. Da können die Haie ein Lied von singen, da kann aber auch Red Bull München ein Lied von singen, zu was Augsburg im Zweifel zu Hause imstande ist. Ne? Und ich denke mal, das wird noch ein großes Pfand werden in den letzten Spielen.
Ja, da war so 1, 2 Dinger waren dabei, der schwache Start von Augsburg natürlich, ne, verlieren sie die ersten 3 Spiele nicht direkt in Serie, holen sie da vielleicht einen Punkt und dann natürlich relativ früh in der Saison dieses 1-7 zu Hause gegen Straubing, dann mal in München 5-1 verloren, sich dafür dann aber natürlich gegen München auch irgendwann revanchiert mit dem 7-2, aber ansonsten sind das alles wirklich relativ knappe Spiele, ne?
Ja, von daher, also Augsburg darf man halt nicht abschreiben und haben es halt diese Saison gezeigt, dass sie halt mehr können, als man ihnen zugetraut hat oder der Kader halt auch hat vermuten lassen.
Haben natürlich Big Points liegen gelassen jetzt am letzten Spieltag mit der 5-2 Niederlage in Iserlohn. Ne?
Ja, natürlich. Ab und zu sind dann auch so Dinge dann dabei und ich glaube, von allen Mannschaften, die da unten drin stehen, ne? Also Nürnberg, Frankfurt, Augsburg, Düsseldorf, Iserlohn, alle, die jetzt noch an den Seilersee müssen, ich glaube, die pusten einmal so wie ich jetzt kräftig durch und denken sich so, boah, eigentlich würde ich jetzt gerne woanders spielen. Denn ich glaube, die nächsten oder die restlichen Spiele am Seilersee werden für alle, die da hinfahren, ja, fast schon wie ein Gang durch die Hölle werden. Weil die werden alles versuchen.
Ja, Nürnberg und Düsseldorf übrigens aus diesen unteren Teams, die nochmal an den Seilersee müssen. Augsburg, wie gesagt, war gerade und Frankfurt muss nicht mehr dahin. Die Haie übrigens Gott sei Dank auch nicht mehr. Iserlohn kommt nochmal nach Köln. Karnevalsdienstag.
Ja, das wird auch schwer genug für die Haie von da.
Ja, dann haben wir doch jetzt ein bisschen auf die Tabelle geguckt, haben ein bisschen geschaut, was so geht. Jetzt haben wir natürlich, du hast eben schon damit angefangen, wir haben noch so ein paar Personalsachen in den letzten Tagen. Wir haben es gesagt mit Frankfurt, wir haben es gesagt mit Tyler Ennis eben. Ilya Andrukow verlässt Bremerhaven wieder, jetzt wo Maxi Franz Repp wieder zurück ist und geht in die DEL2. Dazu Ryan Betterhart, der die Eisbären verlässt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er nach Kassel gegangen.
Ja, richtig.
Adam Pehl zur DEG gekommen, sich nach, ich glaube, 36 Sekunden direkt mal als Torschütze angemeldet, der ehemalige Augsburger.
Oh ja.
Und dann hatten wir letztes Mal Peter Müller noch mit dabei für Wolfsburg oder kam der danach?
Nee, den hatten wir schon.
Den hatten wir schon, ne? Genau, der war letztes Mal schon mit dabei. Aber ja, wie gesagt, es ist noch für alle Teams oder fast alle Teams, glaube ich, möglich zu verpflichten.
Und alle, die noch können, werden auch noch was machen. Das kennt
Richtig,
man
genau.
ja.
Und alle, die noch können, werden hundertprozentig noch was machen. Name, der mir da gerade einfällt, ist Richard Bukartz, der jetzt von Biel in der Schweiz entlassen worden ist, wo ich schon so ein, zwei Sachen gelesen habe, wo schon steht, ja, das wäre einer für die DEL. Ist er natürlich definitiv, ne, weil der kommt nicht kalt.
Nee, der ist ja voll im Spielbetrieb drin.
Genau, der hat dieses Jahr zwar nur 11 Spiele gemacht, aber er hat sie gemacht und ist halt voll im Trainingssaft auch und alles, ne? Also von daher nochmal einer, den man eben auch schon kennt. Der war schon in Schwenningen, der war schon in Düsseldorf, der war schon in Berlin. Uwe Krupp kennt ihn aus Berlin. Das mal so dahingestellt, ohne dass wir jetzt sagen, wir haben den Namen schon mal gehört oder so in Köln. Nein, aber wir hatten den auch vor der Saison schon mal so mit diesen, ja, mit diesen Verbandelungen zu Uwe Krupp als Trainer schon mal in Berlin. Ist es ja leicht, so einen Namen dann mal schnell zu nennen bei den Haien. Ich gucke gerade, ob ich dann noch.
Du wolltest damit doch nur sagen, dass auch die Haie ihre 11. Lizenz mit Sicherheit noch ziehen werden. Ob es für einen Goalie
Hundertprozentig.
ist, ein Defender oder ein Stürmer, das wird sich dann zeigen.
Ich kann es mir für einen Goalie nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht.
Es sei denn, es passiert was bis dahin. Natürlich, klar, dann wird einer geholt werden. Dann wird aber auch einer geholt werden, der irgendwo spielt und der jetzt irgendwo vielleicht nicht mehr im Playoff-Rennen drin ist. Ne? Also da wird es genug geben, wo einige Teams vielleicht nochmal ein bisschen Asche sparen wollen. So im europäischen Ausland.
Also generell an Spielern, ne, jetzt unabhängig von der Position, werden jetzt halt einige auf den Markt kommen, beziehungsweise angeboten werden, ohne dass man jetzt wirklich weiß, dass sie auf dem Markt sind. Und dann nach der Nebenaktion den Verein wechseln, kennt man ja.
Also
Von
es ist relativ
daher.
einfach. Guckt ab jetzt Teams euch an, die vielleicht jetzt schon mit den Playoffs nichts mehr am Hut haben. In der
Ja.
Schweiz, in Schweden, in Finnland, in Russland.
Darf man
Keiner
eine Sache nicht
wird.
vergessen.
Ja.
Ligen, die halt Playdowns haben, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Da verstärken sich solche Teams ja auch gerne dann mal, um halt für die Playdowns gerüstet zu sein. Von
Das stimmt, ja.
daher nicht
Also
jedes Team kann man da
KHL ist
anfragen.
auf jeden Fall ein sicherer Tipp. Und es wird
Ja, das
kein
ist
Team
richtig.
wird zucken, einen Spieler aus der KHL zu verpflichten, wenn es die Möglichkeit gibt, dass der einen im Kampf um die Playoffs nochmal richtig weiterbringt. Keiner.
Ja, aber wenn wir dann andere Teams angucken, so Schweden oder Schweiz, da muss man halt dann gucken. Ne? Also die Teams, die vielleicht abgeschlagen hinten dran sind oder wo es halt noch eine Playdown-Runde gibt, da kommt halt nicht jeder Spieler mal eben so in Frage.
Klar, das ist dann wohl richtig. Da hast du recht, gute Anmerkung an der Stelle. Ja. Markus, jetzt haben wir nächstes Wochenende vor der Tür. Es geht für die Haie am Freitag nach Berlin, am Sonntag nach Nürnberg. Das könnte ja wieder unterschiedlicher von den Voraussetzungen her nicht sein, ne?
Ja, absolut, absolut. Lass uns doch einfach mal mit dem Freitagsspiel anfangen. Weil da gibt's jetzt halt, oder gab es jetzt gerade eben während der Aufnahmen eine interessante Newsmeldung aus Berlin. Denn da fallen jetzt langfristig mit Ben Finkelstein, Tyrone, Cormier, drei ihrer wichtigsten Spieler aus.
Ja, die sind bis laut Meldung der Eisbären bis zur Nationalmannschaftspause im Februar raus. Dazu fehlt ja noch Jaden DeGenoux. Zurückkommen könnten Blaine Byron und Leon Bergmann. Aber das muss man natürlich sehen, inwieweit die, ja, die dann jetzt am Freitag schon mit dabei sind und wenn sie dabei sind, in welcher Verfassung sie sind, ne?
Ja, das geht halt dann in dieselbe Richtung wie Nick Bale, ne? Die fehlen jetzt auch schon etliche Wochen und kommen dann halt von einer langfristigen Verletzung wieder und dann weiß man halt nicht, wie gut die schon im Saft sind und wie viel Impact die auf das Spiel haben können.
Ich denke gerne zurück ans letzte Spiel der Haie in Berlin, auch wenn ich da gerne die drei Punkte natürlich für die Haie gesehen hätte, anstatt ein Shutout durch ein Shootout hindurch für Tobi Antschitschka. Aber könnte das nochmal sowas geben oder siehst du gerade mit dieser verletzten Situation bei Berlin das jetzt ein bisschen anders? Ich meine, die werden immer noch einen Top-Kader aufs Eis bringen, so ist es nicht, ne?
Nee, ich würde es gerne anders sehen, aber ich befürchte, dass das ähnlich laufen könnte, wie es auch in Bremerhaven gelaufen ist. Also Berlin wird jetzt, nur weil die drei Spieler nicht dabei sind, nicht vom Gas gehen, die werden ihr Heil in der Offensive suchen und ihr Heil werden hundertprozentig erstmal versuchen, defensiv sicher zu stehen, ins Spiel reinzufinden und ihre ja, Akzente zu setzen. Aber es wird wahrscheinlich wieder so laufen, dass im ersten Drittel Berlin halt die Musik macht und dann gilt es erstmal, kein Gegentor zu bekommen oder möglichst lange kein Gegentor zu bekommen. Und für vorne vielleicht mal die eine oder andere Chance zu nutzen. Special Teams werden wieder ein Faktor sein. Und da ja, muss man mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Berlin steht bei der Powerplay-Statistik.
Sag ich dir sofort, warte. Ja. Im Powerplay steht Berlin auf Rang 11. Dafür in Unterzahl auf 4.
Okay, auf A.
Aber was interessant ist ja tatsächlich zu Berlin, die hatten 6 Spiele in Serie gewonnen und haben dann jetzt 3 aus den letzten 4 verloren. Der erste Sieg war jetzt wieder gegen München, hatten vorher zu Hause gegen Schwenning verloren, dann in Bremerhaven, in Straubing, obwohl man ja vorher wirklich so ein Auswärtsteam war, hat man da 5-1 und 6-2 auf die Mappe gekriegt, um jetzt in München mit 6-4 ganz stark zu gewinnen. Und jetzt mit dem Spiel gegen die Haie haben die Berliner halt in den letzten Wochen genau gegen die anderen Teams auf den ersten 6 Positionen der Tabelle gespielt. Also die haben gerade wirklich ein richtiges Arschprogramm.
Ja, ja, und Berlin ist halt zu Hause diese Saison auch nicht so wahnsinnig gut unterwegs. Ne? Also klar, jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Ne? Die Haie werden ihre Chancen
haben. Ja, auf 8, ne? Auf 8 aktuell.
Ja, hätten die sich auch anders vorgestellt oder anders gewünscht. Die Haie werden ihre Chancen bekommen und sie müssen halt, ich sag mal, effektiv sein und dann ist da was zu holen in Berlin.
Punkte auf jeden Fall drin. Und dann geht es nach Nürnberg, Markus. Das sind
ja, die Erfolgsgarantie, dass die Haie da gewinnen, sitzt ja hier zu Hause und fährt nicht nach Bayern oder nach Franken, um es genau zu sagen. Von daher kann eigentlich nicht schief gehen.
Auf der anderen Seite Nürnberg jetzt auch wieder relativ gut zuletzt. Na, auch die lagen ja zwischendurch mal auf Rang 13 und drohten so der erste Angreifer auf den letzten Platz zu sein gegen Iserlohn.
Ja.
Also von daher, da war auch schon mal besser. Aber wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen hat sich da richtig was getan. Haben seit Weihnachten, ich glaube gegen Ingolstadt, haben sie noch verloren am Weihnachtstag. Genau, und seitdem haben sie bis zur Niederlage jetzt gegen Frankfurt in jedem Spiel wenigstens gepunktet, wenn sie auch nicht alle Spiele gewonnen haben. Aber überall mal was mitgenommen und haben sich, wie gesagt, diesen 10. Platz erarbeitet in der Zeit.
Ja, absolut richtig. Also auch da Nürnberg wird mit viel Tempo und Härte ins Spiel gehen. Wen man da nicht ja, unterschätzen darf, ist halt die deutsche Fraktion bei denen, ne? Leonhardt, Fleischer, Schmölz, die spielen halt richtig gut diese Saison.
Nimm Hede noch dazu, auch wenn der Pass noch nicht da ist,
Ja,
aber das ist ja fast, ne?
ja, definitiv. Und
Kechter,
das
der
darf
jetzt
man
wieder
einfach
da
nicht unter
ist.
man darf es halt einfach nicht unterschätzen, ne? Und ich würde mal sagen, das Spiel in Nürnberg wird über die Torhüter entschieden. Und da möchte ich halt dann die Frage stellen, ist das vielleicht ein Spiel, wo Uwe Krupp Mirko Pankowski nochmal eine Chance gibt? Und wenn ja, kann das dann der Faktor sein, der vielleicht pro Nürnberg ausschlägt?
Ein guter Hinweis, lass mal doch einfach mal gucken, was wir so in den nächsten Tagen haben. Ne? Berlin, Nürnberg, München, Bremerhaven, Augsburg am 2.2. wäre so für mich die erste Partie wieder, wo ich sage, da denkt Uwe Krupp vielleicht drüber nach, Pante nochmal zu bringen.
Ja, und hast du dann zwischendurch das eine Spiel wieder, was zu viel
Genau.
ist?
Ja, natürlich, wirst du irgendwo haben, hundertprozentig.
Ja,
Aber du hast natürlich im Vergleich zu jetzt zwischen den Jahren, hast du jetzt wirklich nur noch zwei Spiele am Wochenende und hast dann jedes Mal wieder die 5 Tage Pause mindestens da drin, ne?
natürlich, aber auch da nochmal mit Hinblick auf Playoffs und so, ne? Du brauchst im Grunde zwei Torhüter, auf die du dich verlassen kannst. Und wenn du halt den einen halt quasi nur spielen lässt oder halt überspielst und der aber der in der Saison zwar grandiose Leistungen zeigt und dann halt immer wieder dieses eine Spiel hat, wo es dann halt mal nicht so gut läuft und der andere dann einspringen muss und der aber überhaupt nicht im Rhythmus ist und dann dir oder den Vorderleuten halt auch keine Sicherheit geben kann. Ne? Ne? Klar kannst du wie Schwenningen oder wie Düsseldorf, ne, Eriksson, Haukeland quasi durchspielen lassen die ganze Saison. Aber auch das hat man in den letzten Jahren oder Saisons dann gesehen, dass wenn es dann entscheidend wird, die dann auch Schwächen gezeigt haben. Und ja, ist ein Tobias Anschisch gar noch sehr jung im Vergleich zu den beiden, ne? Aber man muss es ja nicht übertreiben.
Ihr merkt, der Markus redet schon wieder viel, weil er sich eigentlich nur um eine Sache drücken will. Markus, was kriegst du denn an Punkten fürs Wochenende?
Ach, komm, Orne. Ja, ich habe jetzt gelernt aus dem letzten Wochenende, ne? Ich soll nicht so viele Punkte vergeben. Ich habe zwar jetzt in der Analyse durchklingen lassen, dass ich den Haien viele Punkte zutraue am Wochenende, aber ich bleibe im Vergleich dazu trotzdem vorsichtig und sage, es werden 3 Punkte.
Dann sind wir uns tatsächlich mal einig. Ich bin auch bei der goldenen Mitte. Ich sage auch 3 Punkte holen die Haie am
Mal
nächsten
gucken.
Wochenende. Was das dann bringt, das wissen wir in einer Woche, wenn wir uns wieder hören. Wenn wir dann über diese Spiele, die wir gerade in der Vorschau haben, reden werden. Hast du noch was, Markus? Irgendwas, wo du sagst, haben wir vergessen?
Vergessen. Haben wir es vergessen? Haben wir es vergessen? Nee,
Ich
glaube ich.
wüsste gerade nichts, deswegen frage ich dich nochmal. Ansonsten diese Woche mal keine Musik für die Playlist. Wer was da drauf bringen möchte auf unsere Playlist, immer noch Oberbegriff Rockmusik, gerne eine Mail an sharkbitepod@gmail.com. Generell natürlich gerne eine Mail an uns, wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen. Lob, Kritik, was auch immer. Immer gerne gesehen, immer gerne da rein. Folgt uns, liked uns auf den Social Media Plattformen. Da sind wir immer unter sharkbite-pod zu finden. Ja, da sind wir natürlich auch während der Spiele am Wochenende jetzt wieder aktiv, na klar. Und dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, euch ein schönes Wochenende mit so viel Punkten für die Haie wie möglich. Und
Viel
jetzt
Spaß in Nürnberg,
gleich,
Tube.
Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt gleich heute natürlich, wie gesagt, die Pressekonferenz nach der Schwenningen-Partie mit Uwe Krupp und dann das Interview, was es danach gab mit Freddy Storm. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann.
Ja, guten Abend. Ich glaube, es war ein sehr enges Spiel für lange Zeit. Mir hat gut gefallen, wie das erste Drittel gelaufen ist. Wir sind rausgekommen aus der Kabine, hatten sehr gute Energie und viele Sachen gut gemacht. Ich glaube, rundherum über 60 Minuten. Die Mannschaft hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben richtig gut gespielt. Ja, und die Sachen gemacht, über die wir im Vorfeld besprochen haben und gut umgesetzt haben. Ich würde sagen, einen Spieler würde ich herausheben. Ich würde sagen, Freddy Storm verdient eine besondere Erwähnung. Wir sind etwa in Personalnot und Freddy ist sofort in die Verteidigung gegangen, ohne einmal zu trainieren, und hat dann einen super Job gemacht, zeigt, was er für eine Qualität hat als Spieler. Und er hilft uns natürlich jetzt in so einer schwierigen Situation, wo wir viele Verletzte haben. Dankeschön.
Vielen Dank, Uwe, vielen Dank an die Mannschaft. Gibt es Fragen? Man sagt in der Presse. Martin Sauermann.
Uwe, du sprichst Freddy an. Hat er sich freiwillig gemeldet für die Verteidigung oder warum hast du ihn ausgewählt?
Die Frage, warum Freddy Storm in der Verteidigung gespielt hat?
Ja, wir wussten, wir hatten natürlich gesprochen und wir wussten, dass er auch schon mal in Ingolstadt geholfen hat, in der Phase, wo wir die Verletzungen hatten. Und so viele Optionen haben wir nicht. Es gibt nicht so viele Stürmer, die sich in der Rolle wohlfühlen. Freddy hat es heute gut gemacht und Freddy und Dizi waren heute richtig gut. Und wie gesagt, die ganze Abwehr hat gut gespielt, aber muss man mal betonen, keine besondere Situation.
Weiter Fragen. Tobias Bank.
Wo gerade im zweiten und im dritten Drittel so ein bisschen den Anschein gemacht, dass ihr nach dem Powerbreak noch mal ein bisschen fokussierter wart als vorher. Es wird ja gerne mal genutzt, das Powerbreak einfach ein bisschen zu hören, aber habt ihr da, du nennst da heute, ein bisschen mehr eingewirkt im Powerbreak als vielleicht sonst?
Die Frage nach dem Powerbreak im zweiten und dritten Drittel.
Ja, ich glaube, du wirkst eigentlich immer in den Momenten auf die Mannschaft ein, versuchst irgendwelche Punkte aus deinem Gameplan wieder nochmal den Jungs in den Vordergrund zu heben, aber heute ging es halt darum, wir haben halt die Tore geschossen und zum richtigen Zeitpunkt und wir haben auch in der Vergangenheit in den letzten Wochen noch gute Spiele gemacht und dann irgendwie ist dann noch was schief gelaufen, wo wir Punkte verloren haben, und heute haben wir, ich glaube, konstant sind wir fokussiert geblieben, haben unseren Faden nicht verloren und auch nicht nach dem 2-1 aus der Ruhe bringen lassen. Powerplay hat getroffen heute, die Umstellung mit den zwei Powerplay-Units hat heute schon bezahlt gemacht. Ich glaube, beide waren gut und ja, insgesamt viele gute Sachen heute. Deswegen sage ich, die Jungs haben heute gut gespielt.
Und weiter Fragen, Martin Sauerborn.
Noch ein Wort zu Hakon, der jetzt nach dem auch sein erstes Tor heute geschossen hat, sein erstes DL-Tor.
Die Frage zu Wolfgang Hinelt und seinem ersten Treffer für die Halb.
Ja, ich glaube, da muss man auch die Robin von Kalsters, Profti, Elias Lindner und Hakon, das sind Jungs, die eine besondere Rolle haben in der Mannschaft im Moment. Und die nehmen die Rolle an, machen einen guten Job, geben uns die Minuten. Ich glaube, es ist auch etwas, was sie sich erarbeitet haben. Und wie gesagt, die Vorgaben für diese Spieler, die U23-Jungs, sind etwas anders als vielleicht für Grenier oder Schütz, Kamera, die Jungs. Und die gehen mit der Sache gut um, wachsen in die Rolle rein und verdienen sich dann auch ihre Eiszeit und freut sich immer, wenn einer der Jungs sein erstes Tor macht. Besonderer Moment.
Noch eine Frage, Tobias Bock.
Du hast die Verteidigersituation angesprochen. Moritz wird jetzt in Berlin noch. Wie ist da die Situation bei den Verletzten? Gibt es einen groben Plan, wann die wieder zurückkommen?
Die Frage zu den Ausfällen in der Verteidigung.
Ja, das geht natürlich Woche zu Woche, aber da wird sich in erster Linie, da wird sich jetzt nicht viel ändern. Moritz wird wahrscheinlich der Erste sein, der zurückkommt, und der hat noch ein Spiel und dann gegen Nürnberg kann er wieder eingreifen.
Glückwunsch zum Sieg. Du musst jetzt heute als Verteidiger ran. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, wir haben Verletzungen und Mo darf nicht spielen. So, wir brauchen einen und ich habe früher ein paar Spiele gemacht als Verteidiger, so ich kann das.
Bist du wieder gut reingekommen? Also hat es Spaß gemacht?
Ja, hat Spaß gemacht. Ja, war gut.
Wie hast du dich denn gefühlt? Also du hast das Spiel ja vor dir, sonst als Stürmer eher nicht.
Nee, natürlich ist das anders. Andere Situationen auf Mais, aber Dizi, mein Partner, hat mich gut geholfen und hat es einfach gemacht.
Ihr habt gewonnen. Erzähl mal, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Gutes erstes Drittel?
Ja, gute erste, gute dritte, glaube ich. Zweite war vielleicht, wir haben ein bisschen zu schwierig für uns selber gemacht. Müssen ein bisschen einfacher spielen, aber war ein gutes Spiel für uns, glaube ich. Und ein gutes Ergebnis auch.
Ja, dann eine Frage noch. Immer wenn ihr Ausfälle habt, wenn Spieler bei euch ausfallen, macht ihr besonders gute Spiele. Ist es dann so, dass ihr nochmal extra motiviert seid, mehr zu laufen, mehr zu tun, wenn welche nicht dabei sind?
Ich glaube, ja, alle... alle hört sein Spiel 5% und ja, wir spielen als ein Team und ja, dann kommt die Ergebnis auch für uns. Perfekt.